Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Ich bin da mal authentisch und heute muss ich eine kleine Korrektur unseres Einspielers vornehmen, denn ich bin heute nicht alleine, sondern habe gleich zwei absolute hochkarätigste Gäste mit dabei, denn es gibt ja ein Thema, was uns momentan alle beschäftigt und das ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Wer hat es wohl noch nicht gehört? Aber ich komme gerade frisch von der Data Unplugged aus Münster wieder, großartige Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht, aber es wurde auch klar, es gibt mehr Fragen als Antworten, nämlich wie kommen wir jetzt wirklich in eine Strategie für KI? Wie denken wir überhaupt innovativ? Welche Rolle spielt Robotik? Wie werden sich LLMs, also die Language-Modelle sozusagen entwickeln? Wie wird das mit der Datenqualität sein? Was passiert eigentlich in unserem Kopf? Wie gehen wir als Mensch überhaupt noch mit um? Welche Auswirkungen hat das alles auf Organisationsentwicklung und so weiter und so fort? Also eine ganze Menge Fragen, die sich ganz praktischer Natur stellen. Also habe ich das große Glück, heute Professor Dr. Jan Neuhöfer von der HAW in Hamburg zu begrüßen, Professor für virtuelle Systeme und Sebastian Vetter, internationaler Experte für Strategie und Innovation, an ganz vielen Projekten mit verantwortlich mit seiner Boutique-Beratung aus Berlin. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt einfach mal in den Talk direkt einsteigen und mal gucken, ob wir in irgendeiner Form erste Lösungen für all diese spannenden Fragen finden. Es könnte also sein, dass diese Folge heute auch ein bisschen länger wird. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Jan, und an dich natürlich auch, lieber Sebastian. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo. Vielen Dank, lieber Ulf. Ist mir eine Freude.
Sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so viele Fragen habe. Und ich freue mich wie Bolle. Damit ihr beide erstmal zur Sprache kommt und ich hier nicht meiner ganzen Energie schon rauspresche, habe ich mal die Frage, was ist jeweils aus eurer Perspektive, und Sebastian, du darfst gerne anfangen, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Frage, die wir heute im Bereich KI stellen müssen, damit wir sozusagen eine Aussicht für die Zukunft letztendlich bekommen und damit auch eine Grundlage für die weitere strategische Innovationsplanung an der Stelle?
Ja, also aus meiner Sicht und damit aus der Sicht der Innovation und der Strategie, aus meiner Arbeit mit Organisationen, ist weniger darauf gezielt, was jetzt die KI kann oder was sie nicht kann, sondern richtet erstmal den Blick nach innen in die Organisation auf die Engpässe. Also wo sind denn bestehende Engpässe, die gerade unsere Wertschöpfung limitieren oder behindern? Aha. Und kann, das ist eine offene Frage, die es zu erkunden gilt, kann die KI dabei helfen, diesen Engpass zu eliminieren? Ja, weil so definiere ich Innovation. Innovation ist zukünftige Wertschöpfung. Also es geht nicht nur um Produktivitätssteigerungen, sondern die müssen eben umgesetzt werden können in tatsächliche Wertschöpfung.
Was sagst du, Jan? Welche Frage müssen wir stellen?
Aus meiner Sicht, oder die Frage, die mich umtreibt, ist, ob wir es schaffen, ob es uns gelingt, in unserer Gesellschaft und auch in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft, ein Verständnis, ein allgemeingültiges Verständnis von KI aufzubauen, was KI eigentlich ist, was sie kann und was sie alles betreffen kann. Das macht mich ein bisschen unsicher, wenn ich so manchmal so Diskussionen verfolge, ob überhaupt durchdrungen wurde, was KI eigentlich ist und was KI bedeuten kann.
Ist eigentlich eine Steilvorlage schon für die nächste Frage. Wenn du es bewusst gespielt hast, war das jetzt sehr geschickt. Nämlich, was ist denn KI dann an der Stelle, muss ich natürlich fragen. Und tatsächlich, ich habe es mit ein bisschen Humor jetzt gerade gesagt, aber es war ehrlich gesagt auch in Münster oder natürlich auf den anderen Veranstaltungen. Wir haben uns ja kennengelernt, Jan, auf dem Big Bang Festival, auch ein anderes großartiges Festival für KI. Und ich habe so das Gefühl, dass es ganz viele unterschiedliche Ideen gibt. Also, dass auch ganz viel durch diese ganzen Tools und Ähnliches an Möglichkeiten besteht. Jeden Tag kommt was Neues dazu und alles wird irgendwie KI genannt, weil irgendwie alles da so reinfällt. Aber wenn wir eben auch den Versuch heute unternehmen wollen, so ein bisschen Struktur da reinzubekommen, brauchen wir natürlich erstmal grundsätzlich eine Definition. Da bin ich komplett bei dir. Das heißt, aus deiner Sicht, auch als Professor, der in vielen Bereichen unterwegs ist, viele Projekte sieht, gerade auch im Bereich Robotik und digitale Zwillinge, was ist denn dann künstliche Intelligenz aus deiner Sicht?
Zunächst einmal ist künstliche Intelligenz eine sehr, sehr alte Idee des Menschen. Ich verstehe unter künstlicher Intelligenz menschgemachte, also nicht biologisch gewachsene Intelligenz. Aber es gibt natürlich auch eine formale Definition. Grundsätzlich wird künstliche Intelligenz nach heutigem Verständnis der Informatik zugerechnet. Und es gibt eine ganz gute Definition vom DFKI aus dem Jahr 2017. Künstliche Intelligenz beschreibt Informatikanwendungen, deren Ziel es ist, intelligentes Verhalten zu zeigen. Dazu sind in unterschiedlichen Anteilen bestimmte Kernfähigkeiten notwendig. Wahrnehmen, verstehen, handeln und lernen. KI ist eigentlich eine alte Idee, aber mindestens müssen wir zurückgehen auf die 50er Jahre, wo die Ursprünge liegen, auch für heutige Algorithmen, die dann einfach weitergetragen wurden. Und insbesondere neuronale künstliche Intelligenz, die erst jetzt seit 15 oder 10 Jahren wirklich zur Entfaltung kommt, aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender Rechenkapazitäten.
Und das hast du gerade sehr schön angesprochen, neuronale Intelligenz. Das war ein sehr, sehr spannender Vortrag, den ich in Münster gehört habe. Und Sebastian, vielleicht knüpfen wir da mal ganz kurz an. Wenn du nämlich sagst, wir müssen die Engpässe bestimmen, bevor wir sozusagen damit reingehen in die Engpassbestimmung, habe ich nämlich festgestellt, dass es so eine Art soziokulturelle Ebene darüber gibt, wo ganz viel Unsicherheit und Widerstand ist, wenn man auch in Innovation und Strategie denkt, weil die Überforderung des Menschen durch das, was da auf uns zurollt oder jetzt auch schon da ist, teilweise komplett absurde Größen angenommen hat. Also die gesamte Entwicklung des Arbeitsmarktes mit der K-Entwicklung, ne, wo man sagt, hey, 80% sind eigentlich nur noch User, 20% werden die KI steuern, bis hin zu Untersuchungen aus dem neurowissenschaftlichen Bereich, wo klar wird, dass das ganze Hirn eigentlich komplett breitgeschossen wird durch zu viel KI-Usage, dass bis zu 47% der neuronalen Nervenzellen absterben, dass die Leute ihre Fähigkeiten verlieren, dass selbst geografische Einordnungen, wo bin ich, wo muss ich hin, verloren gehen und so weiter. Also ich hatte so das Gefühl, dass auch durchaus viele kritische Stimmen kommen. Und wenn ich mich jetzt also frage, wo müssen wir in den Engpass reingehen, dann verstehe ich das im Sinne der weiteren strategischen Ausrichtung. Aber ich habe wahrgenommen, dass es immer noch diese andere Ebene gibt mit, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, welche Box wir da womöglich öffnen und dass das Thema sozusagen oftmals auch als Hinderungsgrund steht, sich damit auseinanderzusetzen. Ist das nur mein Erleben oder erlebst du das auch in deinen Projekten? Und wenn ja, wie gehen wir am besten damit um?
Ja, also was ich erlebe, was daran ganz gut anschließt, ist, wie das mein Vorredner gerade schon skizziert hat, das ist eine alte Idee und es ist auch basierend auf Forschung, die 50, 60 Jahre alt ist, wenn nicht noch älter. Was wir derzeit ja erleben, ist so ein gewisser Spotlight-Effekt auf diese LLMs, auf Gen AI. Und in der breiten Öffentlichkeit ist das einfach durch die breite Verfügbarkeit zu ganz geringen Kosten oder sogar gratis dieser Tools, ist das jetzt dieser Effekt, den wir erleben, dass eben dieser spezifische Aspekt von KI für KI gehalten wird. Ja? Dabei ist KI in ganz vielen Dingen, die wir schon seit Jahren, Jahrzehnten nutzen, automatisch mit drinnen, ist komplett unsichtbar. Das ist keine KI, mit der man interagiert oder interagieren könnte. Die kann nicht geprompt werden. Brauche ich keine Prompt Engineers und sowas alles, ja. Also wir erleben hier eine wirkliche Fokusverschiebung zwischen dem, was KI alles ist und zwischen dem, was in der breiten Öffentlichkeit gerade gehypt wird. Ja, das ist schon mal das Erste. Und damit verbunden sind natürlich einige der Punkte, die du angesprochen hast mit Akzeptanz. Also dieses Akzeptanzthema ist ja vor allem dann ein Thema, wenn die KI bewusst etwas ist, mit dem ich interagiere, mit dem ich überhaupt eine Experience habe. Ja, wenn die KI jetzt zum Beispiel in meinem Smartphone ist bei der Gesichtserkennung, dann habe ich mit ihr selber ja keine Interaktion. Und das sind dann eher Prozesse, die, sag ich mal, eher akzeptiert werden, die einfach unter dem Schlagwort Technologie abgespeichert werden, noch nicht mal unter KI laufen. Ja? Also das, ich glaube, das ist auch ein Problem, diese verkürzte Sicht auf die KI. Deswegen brauchen wir da auch ja gute Aufklärer, die erstmal die Breite dieses gesamten Feldes aufmachen, dann aber auch gleichzeitig einordnen, womit fange ich denn jetzt an und für welche Anwendungsfälle ist welche Art von KI gegebenenfalls hilfreich?
Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Wo fange ich denn dann am besten an? Zumindest mal so ein erstes Szenario. Das wird sich natürlich auch weiterentwickeln. Trotzdem bleiben die Grundlagen für Innovation und strategische Entwicklung natürlich die gleichen. Da bin ich zumindest fest von überzeugt. Aber bevor wir das machen, ich fand das gerade ganz spannend. Du hast gesagt, ein spezifischer Aspekt von KI wird für KI gehalten. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, das ist ein Problem, auf der anderen Seite ist es nicht aber auch etwas, was die Menschen enabled, mehr in den Kontakt zu kommen, weil sie ihnen das zumindest die Illusion gibt, sie können sich an etwas festhalten, was am Ende des Tages auch wieder für eine erhöhte Akzeptanz sorgt? Frage an dich, Sebastian.
Ja, okay. Ich denke sogar, dass ich unterstelle jetzt mal den großen Gen-AI-Firmen auch Kalkül und Taktik, das ganze Thema KI durch so niederschwellige Angebote, bei denen sie nachweislich Geld verlieren, in die breite Masse zu bringen und so auch den gesellschaftlichen Diskurs KI-freundlich zu gestalten. Ja, da gibt es auch wahrscheinlich belegbare Zahlen dazu, wie viele Menschen seit der Veröffentlichung jetzt von, ich glaube, ChatGPT, die war so das erste Tool, damit experimentieren, das deckt sich schon fast mit der Internetnutzung. Mhm. Ja. Meine Mutter nutzt es, sie ist fast 80 Jahre alt. Also es ist extrem niederschwellig und dadurch, würde ich vermuten, bekommt man auch eine große gesellschaftliche Akzeptanz, auch für andere Arten der KI. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das im Prinzip Taktik ist, um noch weitere Produkte nachzuliefern, mit denen dann auch tatsächlich Geld verdient wird, weil das ist ja derzeit noch nicht der Fall. Ja.
Genau, das ist tatsächlich auch etwas, was sehr deutlich wurde, wie defizitär das Gesamte ist. Und auf der anderen Seite, ich finde das eben wirklich spannend, also im Betrieb würde man sagen, eine riesen Cashflow-Problematik, wenn man es mal so sagen möchte. Auf der einen Seite geht aber die Entwicklungsgeschwindigkeit auch nach vorne, mal im Übergang zu dir, Jan. Ich war zum Beispiel super, super fasziniert, wir haben das ja dann auch im über WhatsApp ausgetauscht, diese Robotervorführung, die wir jetzt gerade in Beijing gesehen haben, zum chinesischen Neujahr, ich kriege schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, also das alleine zu sehen in dieser Interaktion mit den Kindern auf der Bühne und vor allen Dingen, was ich ja noch viel schockierender finde, ist die technische Entwicklung zum Vorjahr. Also wenn man sich die Videos 25 anschaut im Vergleich zu 26, da ist dir ja alles an Spucke weggeblieben. Und wir hören ja auch immer wieder, wir sehen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Trotzdem erleben wir auch immer noch sehr viel Zurückhaltung. Das ist zumindest mein Erleben, auch in Deutschland. Gleichzeitig haben wir mit Sebastian aber gesprochen schon, dass es eigentlich so viele Akzeptanzpunkte gibt, dass obwohl noch Geld draufgepackt wird, dass eigentlich viele Leute schon KI-Lösungen nutzen. Und trotzdem erlebe ich im Vergleich zu China, zu USA und anderen Ländern immer noch in Deutschland sehr viel Zurückhaltung. Und ich will da jetzt kein Deutschland-Bashing machen. Ich glaube, wir haben viele Chancen. Aber mich interessiert, woran liegt das? Wie kommen wir da raus? Und wie schätzt du auch tatsächlich die Chancen ein, die wir für Deutschland und Europa an dieser Stelle haben?
Zunächst einmal könnte man meinen, das ist eben ein bisschen paradox. Eigentlich ist Deutschland ja oder gilt es auch als eines der Länder der Ingenieure.
Absolut.
Der Ingenieurskunst definitiv. Auch der Innovation und der unermüdlichen Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite aber auch Konservativismus, die Tendenz zum Planen vor der Ausführung und dem Wunsch des Nachweises nach Wertschöpfung, bevor überhaupt dann in die Exekutive gegangen wird. Und was es da aber braucht, ist sehr, sehr viel, sehr viele Iterationszyklen, sehr viel Ausprobieren, sehr viel auch Scheitern. Da geht halt auch sehr viel schief. Gerade in der Robotik, man muss viel ausprobieren. Es wird zwar auch viel simuliert, das gehört dazu. Das ist ja sozusagen dann halt auch meine Kerndomäne, aber dann muss man auch einfach raus und zeigen, was man kann oder auch was man nicht kann. Und da stelle ich fest, dass insbesondere auch in China die Firmen da sehr, sehr offensiv sind und einfach zeigen, was sie können. Und wenn der Roboter halt peinlich hinfällt, dann lachen alle und dann wird weitergemacht. Und dann zählt das nicht als Gesamtversagen, sondern einfach als Teil der Entwicklung. Und diese Einstellung zu den Dingen, einfach was auszuprobieren und immer weiterzumachen, das ist ein bisschen was Kulturelles. Das darf hier, würde ich sagen, ein bisschen mehr ausgeprägt werden.
Aber lass mich da bitte.
Es ist schon etwas im Umbruch, aber es braucht mehr.
Aber lass mich da bitte einmal kurz nachfragen, weil die grundsätzliche Idee mit Iteration, die ist ja auch nicht neu. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal Richtung Flugzeug oder Auto oder irgend sowas zurückdenken, das ist ja auch nicht gleich so, dass da der Porsche auf der Straße stand und wir mit 350 PS da lang gekachelt sind. Wenn wir an Flugzeuge gucken und uns die alten Filme angucken, ja, was da alles sozusagen nach 20 Zentimeter wieder vom Himmel runtergefallen ist ungefähr, da haben wir uns ja auch nicht abblocken lassen. Da sind die Leute ja auch weiter in die Innovation, ins Ausprobieren, in die Iteration, in das Scheitern reingegangen. Was ist bei dem Thema KI da so unterschiedlich, dass das dann so viel präsenter ist? Ist es die Geschwindigkeit, mit der wir einfach neu konfrontiert werden, oder hat sich kulturell in den Narrativen etwas verschoben? Woran liegt das aus deiner Sicht, Jan?
Ich glaube, das ist ein, also jetzt gerade wenn wir auf Robotik gucken, ist das ein multidisziplinäres Thema, wo man halt auch viele auf Austausch angewiesen ist, auf globalen Austausch. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sprachmodelle anschauen, da haben wir hier in Deutschland und auch in Europa bis auf Mistral vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Das heißt, man muss offen sein, zeigen, was man hat und auch tauschen wollen, zur Verfügung stellen. Stichwort offene Modelle. Und das ist ein sehr, sehr spannender und interessanter Trend. Der Trend geht weg von den Closed Shops, weg von den Bezahlmodellen hin zu offenen Modellen, was in China schon sehr stark gemacht wird, aber auch in Amerika durch Nvidia propagiert wird. Eine Offenheit zu zeigen, was man hat, zu teilen, was man gemacht hat und dafür auch etwas zurückzubekommen. Und das ist etwas, was eventuell noch nicht eine allzu ausgeprägte Tradition in deutschen Firmen hat. Also da ist man halt sehr gut in dem, was man macht und das seit vielen Jahren und man hat Labore und man arbeitet und man forscht. Aber man kann auch für sich bleiben, in seiner Bubble sozusagen. Mhm. Oder eventuell dann halt mit anderen Firmen Kooperationen eingehen. Aber sich so komplett mal offen zu machen, global, und halt auch der Öffentlichkeit zu zeigen, schaut mal, das können wir, da sind wir gerade und da sind wir noch schlecht. Das ist etwas, das ist noch nicht so wahnsinnig stark.
Mich erinnert das so ein bisschen im Vertrieb, was du gerade sagst, diese Idee weg von Competition-Gedanken hin zu Co-Opetition-Gedanken, ne? Bis man dann auch gesagt hat, hey, wir ziehen dann beispielsweise mal für die Realisierung verschiedener Projekte selbst konkurrierende Unternehmen zusammen, bringen sie in ein Firmengebäude, damit wir dann insgesamt an einem Projekt weiterarbeiten können. Die Idee ist, ich sag mal so zumindest von dem, was ich gesehen habe, überwiegend gescheitert, weil genau aus demselben Grunde, weil man eben die Daten nicht preisgeben möchte. Sebastian, mit Überleitung zu dir. Ich habe als wir uns kennengelernt haben, Jan, in Berlin, genau beim Big Bang, da wurde ich eingeladen für eine Panel-Diskussion, wo wir über das Thema Leadership und KI gesprochen haben. Und ich habe damals gesagt, ich glaube, und das ist auch die Frage an dich, wie du es erlebst, ich glaube, dass genau dadurch sich auch die Identitätssäulen auch von Führungskraft komplett verändert. Also wenn ich mich bisher darüber definiert habe, dass ich eben geschlossenes Know-how hatte, dass ich sozusagen, dass es ein hierarchisches Gefälle auch in Anwendung von Wissen gab und ähnliches, dann war meine These damals, und ich sehe sie an vielen Stellen bestätigt, dass wir uns durch die Einführung von KI und auch durch diese immer mehr Beschäftigung damit die Frage stellen müssen, wenn meine alte Identitätssäulen nicht mehr funktionieren, wer bin ich denn dann, wenn ich im Prinzip für das, was mich bisher ausgemacht habe, eigentlich gar nicht mehr bezahlt werde oder mich gar nicht mehr zuständig erachte oder auf einmal eine Art Konkurrenz in Anführungszeichen von KI kommt. Teilst du diese Auffassung und welche Konsequenzen hat das, wenn ja, für den Bereich Innovation und Strategieentwicklung an der Stelle?
Ja, also was du beschreibst, das Führungsverständnis, was sich vielleicht in der Vergangenheit und bestimmt auch heute noch in einigen Organisationen in der Gegenwart aus einem Wissensvorsprung bezieht, ja, dann muss man sagen, dass dieses Bild schon länger bröckelt, auch schon deutlich vor der KI. Das ist eigentlich nicht das, was gute Führung auszeichnet. Es gibt sogar einen Bereich der Führung, der aus meiner Einschätzung durch die KI nicht übernommen werden kann, und das ist das Treffen von Entscheidungen. Und wenn ich das mal aus der Soziologie näher betrachte, das Thema Entscheidung, man kann nämlich nur das entscheiden, was eigentlich unentscheidbar ist. Ja? Mhm. Es geht jetzt hier nicht um das datenbasierte Herleiten von einer präferierten Option, das ist keine echte Entscheidung. Ja? Eine echte Entscheidung ist zum Beispiel, ob ich welchen Ehepartner ich wähle. Ja, das ist eine echte Entscheidung. Oder ob ich an der Weggabelung links oder rechts gehe, das ist auch eine echte Entscheidung. Und das jetzt auf Organisationen aggregiert, es bleibt eben bei diesen Entscheidungen, wo wir Menschen brauchen. Und Entscheidungen werden werden häufig in Organisationen, je nach Organisationsform, entweder zentral, also an der Spitze getroffen, oder auch dezentral von Mitarbeitern, die diese Verantwortung haben, getroffen. Deswegen, dieses Führungsmodell bröckelt, und es bröckelt zu Recht, aber nicht erst seit KI, sondern einfach, weil wir eine höhere Komplexität in den Märkten haben, mehr Wettbewerbsdruck, schwerwiegendere Entscheidungen müssen häufiger getroffen werden unter Unsicherheit, und das beansprucht die Führungskräfte. Jetzt würde ich sagen, weniger die KI.
Und wenn wir uns diesen gesamten Wettbewerbsdruck anschauen, dann frage ich mich aber, wir bleiben mal bei dir, Sebastian, wird es dadurch besser, dass man gefühlt sozusagen weiter zögerlich ist, weil der Druck wird ja nicht kleiner. Also wenn ich mir angucke, in welcher Entwicklungsgeschwindigkeit das ganze Game gespielt wird, dann denke ich mir so, holla die Waldfee, mal sehen, was in einem Jahr der Fall ist. Und wir haben ja heutzutage, also ich glaube nach wie vor, dass wir großartige Innovationen auch in Deutschland haben und auch Europa haben. Aber genauso wie Jan gesagt hat, vielleicht muss es mehr nach außen gezeigt werden. Vielleicht braucht es einfach mehr Mut, eben zu sagen, hey, dann testen wir das mal. Wir zeigen es im Zweifelfeld Roboter um und wir lachen drüber. Aber der Druck wird ja nicht kleiner, wenn ich sozusagen weiter es womöglich erst perfekt machen möchte. Also wo ist da für dich sozusagen die Bezugsgröße, Sebastian?
Ja, also ich denke, es braucht beides. Einerseits der Mut und auch, wie schon angesprochen, Mut zu scheitern. Allerdings reicht das alleine nicht aus. Und was ich mir auch überhaupt nicht wünsche für die deutsche Wirtschaft, ist mehr Aktionismus rund um KI. Sondern wir müssen das mit Fokus verknüpfen. Ja, weil die KI ist trotz allem nur ein Werkzeug. Sie ist Technologie. Als solches ist sie keine Lösung. Ja? Wenn sie eine Lösung wäre, dann müsste man die Frage stellen, für welches Problem denn? Für welches Problem ist denn KI die Lösung? Technik ist weder Problem noch Lösung. Sie kann sinnvoll eingesetzt werden, wenn man weiß, wofür man sie einsetzt. Und meine Empfehlung für Organisationen ist, sich erstmal der Engpässe bewusst zu werden, die in der Organisation herrscht, und dann zu schauen, wie kriege ich diese Engpässe, die der Wertschöpfung im Wege stehen, wie kriege ich die Engpässe eliminiert, und in dem Zusammenhang natürlich sämtliche Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen, anzuschauen, und eins davon ist die KI. Aber jetzt bitte nicht, sämtliche Probleme zu versuchen, mit dem KI-Hammer zu erschlagen. Das führt dann eher dazu, dass man da früh scheitert und so ein Thema auch schnell wieder vom Tisch ist. Ja, und das wäre schade, weil es ist ein mächtiges Werkzeug, aber eben das auch nur ein Werkzeug. Ja.
Das finde ich ganz interessant, da würde ich gerne mal mit dir, Jan, nochmal drauf schauen, weil ich habe mich neulich sehr interessant unterhalten, und da habe ich einen spannenden Satz von meiner Gesprächspartnerin bekommen, weil sie sagte, aus ihrer Sicht ist KI eben nicht nur ein Tool, das, also in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Sebastian, war Ihre Perspektive, sondern vor allen Dingen das erste Mal der Moment, dass das menschliche Gehirn Konkurrenz bekommt. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Wie schätzt du das denn ein, Jan? Also wenn wir auch Richtung Robotik denken und so, teilst du die Meinung, dass das wirklich nur ein Tool ist am Ende? Oder hat es aus deiner Sicht auch noch andere Facetten, weswegen es vielleicht gerade aus Sicht der Menschen dann eben nicht nur ein Tool ist, wenn wir jetzt nochmal das Statement von Sebastian an der Stelle zugrunde legen? Mhm.
Also für mich ist KI ein kompletter Paradigmenwechsel. Denn wenn wir jetzt auf Roboter schauen, sind die humanoiden Roboter sozusagen die Königsklasse. Maximal komplex in der Umsetzung, durch die vielen Freiheitsgrade, aber auch durch den Anspruch, sie überall einzusetzen, in allen Umgebungen, in komplexen, unerwarteten Umgebungen, genauso wie in fest definierten Umgebungen. Aber es geht da, und da machen wir uns nichts vor, um nichts anderes als um die Ersetzung des Menschen. Zunächst einmal in der Arbeitswelt, aber vielleicht auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn wir an an so eine Superintelligenz denken, dann ist die Zielsetzung durchaus, den Menschen zu übertreffen, ne? Um dann übermenschliche Fähigkeiten zu erzielen, nicht nur bei Robotern, sondern natürlich auch bei digitaler künstlicher Intelligenz, die nur auf Rechnern läuft. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz ist, dass künstliche Intelligenz vernetzt werden kann. Wenn ich zwei KIs habe, kann ich die vernetzen und die funktionieren dann zusammen. Wenn ich aber zwei intelligente Menschen in einen Raum stecke, dann habe ich nicht doppelte Intelligenz sozusagen, allein schon aufgrund der Kommunikationskanäle. Mhm. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr, aber das ist so ein springender Punkt von künstlicher Intelligenz, abgesehen davon, dass sie sich halt wirklich stark weiterentwickelt in ihren Fähigkeiten, aber dass sie auch vernetzbar ist und auf die Art und Weise in einigen Bereichen jetzt schon, aber in vielen, vielen anderen Bereichen auch dem Menschen sehr überlegen sein wird. Mhm. Und dadurch eröffnen sich natürlich unglaublich viele Use Cases, die über ein Tool hinausgehen.
Mhm. Wir kommen da gleich mal drauf zurück, weil vielleicht gibt's für mich stellen sich nämlich so ein bisschen zwei Welten da. Aber eine Zwischenfrage vorab, Jan, was ich mich gefragt habe, als ich mich mit den Robotern nochmal auseinandergesetzt habe. Gibt es eigentlich einen Grund, warum die so unglaublich anthropomorph sind? Also wieso wir dieses Bestreben haben, dass Roboter unbedingt menschlich aussehen müssen? Kann man sich auch mal die Frage stellen, weil sie könnten ja auch irgendwie aussehen. Ich sehe dich schon nicken, man kann es aber noch nicht hören. Insofern übersetzt mir das Nicken.
Ja, also zunächst einmal, warum stehen jetzt gerade so humanoide Roboter im Fokus? Wie schon gesagt, das ist sozusagen die Königsklasse, maximaler Schwierigkeitsgrad. Und wir können sozusagen wie im Kalten Krieg, damals mit Amerika und Russland, jetzt zwischen Amerika und China sozusagen ein, ich will es mal wettrüsten, feststellen, bei dem man versucht, sich gegenseitig zu übertreffen. Wenn man humanoide Roboter kann, wirklich kann, robust kann, und auch in allen möglichen Einsatzszenarien platzieren kann, dann kann man einfachere Bauformen auch.
Ah, okay.
Es ist aber so, dass halt, warum denn dann diese Komplexität? Naja, wie schon gesagt, es geht darum, den Menschen zu ersetzen in einigen Arbeitsbereichen. Und unsere Welt ist nun mal auf Menschen ausgelegt. Ne? Die Arbeitsplätze, die Umgebung komplett, oder vielleicht auch, wenn man den häuslichen Bereich nimmt, alles ist auf Menschen gebaut. Ne? Für die menschliche Physis sozusagen. Und da brauche ich halt Roboter, die dann dieser Physis nahe kommen, ne? Und nicht zu groß sind, aber auch nicht zu klein sind, sodass dann idealerweise sogar eine Kooperation zwischen Mensch und Roboter leicht möglich ist. Mhm. Das ist halt der oder einer der Hauptgründe, warum es diese humanoiden Roboter jetzt auch so stark gibt.
Mhm. Und also mir fallen da natürlich viele, viele Beispiele ein, auch zum Beispiel auch im Pflegebereich habe ich neulich auch ganz spannend gesprochen, also gerade Hebeaufgaben und Ähnliches könnte auch spannend sein. Aber gleichzeitig, ich will nochmal zurück zu dir, Sebastian, wir sehen ja aber gleichzeitig auch, dass zum Beispiel große Firmen, die vor ein paar Jahren noch angekündigt haben, hey, wir entlassen hier Zehntausende von Leuten und die KI ersetzt ja dann sozusagen die Menschen und so, sie kommen jetzt alle wieder zurück und schaffen ungefähr ein Drittel mehr Einstiegsplätze, auch für Gen Z, obwohl sie eigentlich davor gesagt haben, naja, der Zug ist eigentlich abgefahren und das macht alles die KI. Also das heißt, wenn es so wäre, dass der Mensch ersetzt wird und wenn es so wäre, dass nur Superleistungen zustande kommen, dürfte es ja diese Rückentwicklung jetzt gar nicht geben. Woran liegt das aus deiner Sicht, Sebastian, dass die Firmen jetzt doch wieder den anderen Weg einschlagen? Liegt das an dieser Entscheidungsfähigkeit oder woran?
Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, wenn du erlaubst. Also das Thema, Jan, was du angesprochen hast, du sagtest ja, für dich ist das schon ein Paradigmenwechsel, ja, die KI. Wenn ich mir allerdings die Kriterien anschaue, die du genannt hast, also Menschen werden ersetzt und so weiter, das sind ja alles Punkte, die auch in der Vergangenheit bei Technologie immer eine Rolle gespielt haben. Ja. Nehmen wir mal die Weiterentwicklung von KI zu einer Superintelligenz, sehen wir das mal raus, weil da sind wir noch nicht. Und einige zweifeln auch an, dass wir jemals dorthin kommen. Deswegen, das ist noch Fiktion. Ja. Aber die Einsparung von menschlicher Arbeitskraft, das machen wir, seit wir Technologie entwickeln. Das machen wir seit Tausenden von Jahren. Ja. Das ist nicht der neue Aspekt. Da sehe ich deswegen keinen Quantensprung oder kein Musterbruch zu vergangener Technologie, ja, und würde es deswegen erstmal noch als Fortschreibung der Digitalisierung sehen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch nicht zurückschauen in die Automobilanfänge und den Bau von Flugzeugen, sondern wir können einfach mal auf die Digitalisierung schauen und mal versuchen zu verstehen, woran es denn da scheitert. Ja, das ist viel naheliegender, damit kämpfen Unternehmen heute, die kriegen die Digitalisierung nicht hin. Und jetzt wollen wir KI als nächstes Tool einfach draufschmeißen. Wir haben keine vernünftigen Prozesse, wir haben zum Teil keine gute Vorstellung von Anwendungsbereichen und jetzt haben wir wieder ein neues fancy Tool und wir kriegen noch nicht mal digitale Prozesse hin. Ja. Deswegen, ich sehe es etwas vielleicht pragmatischer. Mhm. Und ja, würde nach wie vor darauf pochen, erstmal den Blick nach innen zu richten. Wofür denn überhaupt? Und dann bitte eine gute, fokussierte Umsetzung natürlich auch mit Scheitern.
Das ist, insofern habe ich vorhin auch gesagt, vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang, weil ich zum Beispiel in Münster habe ich jetzt gesprochen über den Umstand, dass wenn ich so auf KI draufschaue, ich so das Gefühl habe, wir haben eigentlich so zwei Subwelten. Ne? Das eine, ich sag mal so, die eine Welt, die hat Arme, die hat Beine, die hat Sensoren und so weiter, da sind wir im Bereich Robotik. Das andere ist eher so diese unsichtbare KI. Und das Interessante ist, wie unterschiedlich das auch wahrgenommen wird, aber oftmals liegt ja auch der Juice wirklich in dieser unsichtbaren KI. Aber da, so wie du gesagt hast, die begleitet uns schon länger. Das ist jetzt eigentlich nicht so das große Novum. Also manchmal wird es ja auch einfach so im Erleben der Menschen auf einmal so groß, weil man auf einmal etwas hat, was man einfach mehr, was mehr tangible ist, wo ich virale Videos habe, was ich rumverteilen kann. Ich meine, kein virales Video zeigt irgendwie, wie eine Lieferkette intelligenter wird, aber sozusagen das Video, wie ein Roboter dann einen Flickflack macht, das wird irgendwie 8 Millionen Mal geteilt, so ungefähr. Du hast aber einen sehr wichtigen Punkt gerade angesprochen, Sebastian, und da würde ich gerne mit Blick auf die Zeit auch hinkommen, nämlich, dass wir sozusagen den Blick nach innen richten und gucken, wenn wir jetzt überlegen, wie können wir KI pragmatisch umsetzen, dass wir bei uns anfangen. Ich habe mal so ein paar Schlagwörter mitgeschrieben. Du hast gesprochen von Prozessen, du hast vorhin das Wort Fokus genannt, du hast von Anwendungscases gesprochen. Bring uns doch das mal in so eine Reihenfolge. Also wenn du jetzt strategisch innovationsmäßig vorgehst und sagst, hey, hier haben wir ein Unternehmen, die wollen im Bereich KI jetzt aus der Digitalisierung wirklich, also das entweder hinbekommen oder dann eben auch mit KI einen Schritt weitergehen. Was macht am meisten Sinn? Was sind die Meilensteine, um aus strategischer Innovationssicht eine gute Chance auf Erfolg zu haben?
Ja, das mache ich gerne. Also es sind so ein paar Themen, die aus meiner Sicht da zentral sind. Beziehungsweise ich würde sie jetzt mal vielleicht als Fehler formulieren. Also mal 5 Fehler, die mir begegnet sind. Mhm. Und das erste ist, sagte ich schon, mit dem Tool anzufangen statt mit dem Wert. Ja, also ich brauche erstmal eine konkrete Wertvermutung. Viele Unternehmen arbeiten mit Suchfeldern und haben dann jetzt KI als neues Suchfeld sich in die Strategie geschrieben. Das ist oft keine gute Idee, sondern man sollte da ein bisschen fokussierter an das angehen und sich die Frage stellen, wo in der Wertschöpfung verlieren wir derzeit Zeit, Qualität, Fokus, Gewinn. Und dann ist die Frage, ob da KI helfen kann. Ja? Also eine vermutete Wertschöpfung, das ist so der erste Punkt. Dann zweitens, KI auf Prozesse zu werfen, die jetzt schon schlecht laufen, ja? Ja. Die nicht digital sind. Weil dann mache ich das Problem eigentlich nur noch größer, dann automatisiere ich das Problem. Also ich brauche vernünftige Prozesse, die auch vernünftige Daten generieren. Ne? Das ist der zweite Punkt. Der dritte ist eben mit so strategischen Suchfragen, das ist eine Empfehlung, zu arbeiten. Ja? Also beispielsweise, wie können wir den Vertrieb von Routinen entlasten, damit mehr Zeit für echte Wertschöpfung in Kundeninteraktionen zum Beispiel entsteht. Ne? Also die KI braucht eine Richtung. Und was auch noch wichtig ist, ist die Produktivität alleine heißt noch nicht Wertschöpfung. Ja. Also das muss gekoppelt sein. Es hilft mir jetzt nichts, wenn ich meinen Vertrieb komplett mit KI ausstatte und der verkauft, meine Produktion aber nicht hinterherkommt. Ja, dann ist die Wertschöpfung dadurch limitiert, dass eben dieser Bottleneck, und deswegen muss ich das eben an den Bottlenecks ansetzen. Ne? Also mehr Output heißt nicht unbedingt mehr Wert. Und das sehen wir im Übrigen auch mit den LLMs auf so Plattformen wie LinkedIn. Ja. Alle wollen LLMs benutzen, um ja. Content zu produzieren.
Ja, furchtbar, ja.
Niemand will KI-Content lesen.
Ja.
Ja. Und das Dritte, und das ist ein wichtiger, zu glauben, KI ist ein Wettbewerbsvorteil. Also die LLMs wären ein Wettbewerbsvorteil, weil die sind ja frei verfügbar von jedem für ganz, ganz kleines Geld. Und wenn ich eine Technologie habe, die jeder benutzen kann, ohne Einstiegshürden, dann entsteht daraus selbst kein Wettbewerbsvorteil, sondern nur durch den klugen Einsatz dieser Technologie. Und da muss ich eben Wertschöpfung verknüpfen. Das ist der Blick in den Markt, der Blick nach innen, Bottlenecks eliminieren und dann einfach gute Organisationen bauen, die in der Lage sind, aus Marktchancen, Produktivität, herzustellen und das in Wertschöpfung umzuwandeln.
Ich fand das einen sehr spannenden Punkt, weil ich das bei ganz vielen Beratungsprojekten auch habe. Einer meiner Lieblingssätze ist immer, sage, viel beschäftigt bedeutet noch nicht, dass du viel Impact generierst. Das ist ein eklatanter Unterschied. Und ich erlebe das eben auch, im Übrigen auch in meiner Bubble, auch gerade mit dem LinkedIn-Content, wobei das andere Social-Media-Plattform genauso betrifft, was du gerade angesprochen hast, ist absurd, dass irgendwie so dieses Bild besteht von, wir schreiben nur noch mit KI oder wir schreiben nur noch mit LLMs die Texte, dann werden die idealerweise von irgendeiner anderen KI ausgewertet, automatisch kommentiert, das Ganze nennen wir dann Kommunikation, das macht wenig Sinn. Die Frage aber, die sich stellt, Sebastian, wenn das momentan dieses Erleben ist, wie würdest du in einem Unternehmen konkret vorgehen, um sozusagen auch Verhärtungen von vornherein zu vermeiden, die das ja mit sich bringen kann? Also was ich ganz konkret meine ist, in vielen Gesprächen, die ich führe, ist, dass das KI schon deswegen abgelehnt wird von vielen, weil gesagt wird, das ist eine Entmenschlichung, ich will mich lieber normal mit Menschen unterhalten. Das heißt, ich erlebe auch hier wieder eher so ein Schwarz-Weiß-Denken, was sich anfängt zu etablieren. Wie erlebst du das in deinen Projekten und wie empfiehlst du damit umzugehen?
Also vielleicht bin ich da mit anderen Organisationen unterwegs. Also ich empfinde da eher eine Offenheit der Technologie gegenüber und auch viel Experimentierfreude. Sehe da diese Problematik nicht. Mhm. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir uns gut zwischen diesen Polen einschwingen, zwischen diesem Aktionismus, wir machen jetzt alles mit KI, was geht, und dieser wahnsinnigen Zurückhaltung und Bedenkenträgerei hin zu einem Mittelweg, der eine fokussierte Nutzung hat, einfach da, wo es Sinn macht, wo es auch zu der Organisation passt. Diese Frage mit der Entmenschlichung, das ist auch keine neue Frage, wenn wir uns Technologie anschauen. Als die Eisenbahn erfunden wurde, dachte man, das überfordert die Menschen total, ja, dass man bei so hohen Geschwindigkeiten reisen kann. Ja, da gab es auch Proteste gegen diese neue Technologie. Und es hat ja letztlich nicht zu dieser Entmenschlichung geführt. Entmenschlichung gibt es natürlich in bestimmten Bereichen, aber da müssen wir nicht so weit zurückschauen. Da sind dann wahrscheinlich eher die sozialen, unsozialen Netzwerke für verantwortlich, für eine Entmenschlichung mit der Stärkung von Meinungsbubbles und Echo-Chambers und so weiter. Sehe ich jetzt noch nicht so durch KI, also erlebe ich derzeit nicht. Man weiß natürlich nicht, was noch entsteht und wie sich diese sozialen Netzwerke auch mit KI noch unsozialer weiterentwickeln. Das steht vielleicht zu befürchten. Aber genau, dieses Thema Entmenschlichung sehe ich eher nicht. Und außerdem, gerade für die westlichen Gesellschaften und auch einige östliche, die schrumpfen und gleichzeitig eine hohe Wertschöpfung aufrechterhalten wollen, ist doch gerade die KI, Stichwort Fachkräftemangel in Deutschland, eigentlich ein Geschenk und viel weniger eine Bedrohung.
Ja, schöne Gedanken und auch danke fürs Teilen dieser sehr pragmatischen Ansatzpunkte, was du in den Projekten erlebst. Ich will die Frage mal sozusagen eins zu eins durchreichen. Jan, du guckst ja so ein bisschen aus dem Bereich, ich sag mal so digitale Zwillinge letztendlich auch drauf, virtuelle Systeme, aber auch Robotik. Was sind denn aus deiner Sicht bei der Einführung von Robotiklösungen oder virtuellen Systemen so ein paar klassische Fehler oder ein paar ungünstige Denkweisen, die dir immer wieder auffallen? Was kannst du aus deiner Perspektive teilen?
Zunächst einmal wieder Grundlage Digitalisierung. Das Thema hatten wir schon. Wenn ich nicht digitalisiert bin, wenn ich nicht digital arbeite und meine Prozesse sauber digital definiert habe, dann kann ich keine digitale Durchgängigkeit schaffen in der Wertschöpfungskette. Wenn wir uns die Phasen mal anschauen eines produzierenden Gewerbes, von der Entwicklung über die Produktion, Marketing, Vertrieb und Service, beziehungsweise Betrieb, Wartung und Entsorgung auf Kundenseite, muss ich eine digitale Durchgängigkeit haben. Dann kann ich auch KI effektiv einsetzen und dann kann ich durchaus einen Wettbewerbsvorteil erwirken. Nochmal zum Thema Paradigmenwechsel. Gerade die Phasen Entwicklung und Produktion, insbesondere Entwicklung, Produktentwicklung durch KI, und damit meine ich jetzt nicht, keine Sprachmodelle, durch KI, auch durch integrierte Tools, die im Computer-Aided Design schon seit längerer Zeit schon integriert sind, generative Algorithmen. Dadurch kann ich Produkte entwickeln, die halt meiner Konkurrenz überlegen sind, teilweise mit KI auch Produkte entwickeln, auf die ich sonst niemals gekommen wäre. Produkte, die dann irgendwann auch eine Komplexität erreichen, die ein einzelner Mensch dann nicht mehr erfassen kann. Das ist etwas, was halt Versprechen und Gefahr zugleich ist. Denn wenn ich etwas nicht mehr verstehe und mit einer Blackbox arbeiten muss, kann ich auch nur noch eingeschränkt eigentlich Verantwortung übernehmen. Und das ist gerade bei dieser neuronalen künstlichen Intelligenz ist das ein Problem. Bei der klassischen regelbasierten KI, die eindeutig auch künstliche Intelligenz ist, habe ich eine Chance zu verstehen und zu korrigieren. Bei neuronaler KI nicht mehr. Wenn wir jetzt weitergehen von der Entwicklung in die Produktion, Stichwort Fachkräftemangel, werden mir in der Produktion Fachkräfte fehlen. Thema Babyboomer, Leute, die dann in den Ruhestand gehen, dann habe ich niemanden mehr, der da arbeitet. Und wie wir das gerade gesagt haben, ist KI, insbesondere Physical AI, also KI auf physischen Systemen, ist dann die Chance, die Produktion zumindest aufrechtzuerhalten oder sogar zu steigern, dadurch, dass ich halt keine Rücksicht mehr nehmen muss auf Urlaub, auf Ruhezeiten etc. pp. Das ist natürlich das, was Maschinen, intelligente Maschinen, kognitive Maschinen mir dann durchaus dann ermöglichen.
Nochmal, also ja, bin ich bei dir. Nochmal zurück zur Frage, hast du denn, wenn du dann in so Projekte reingehst, gibt es da so ein paar klassische Mistakes oder ungünstige Denkweisen, wo du sagst, an der Stelle wird es tatsächlich dann schwierig in der praktischen Umsetzung?
Also zunächst einmal kommunikationsseitig, was ist KI, was verheißt KI und kann mir das sofort jetzt helfen, meine Probleme zu lösen? Und das auf keinen Fall, also nicht short-term. Das ist etwas Strategisches, ein strategisches Thema und das gehört halt auch auf Geschäftsführerebene, dass ich mir die gesamte Wertschöpfungskette anschaue und dann zunächst einmal mir die Frage nach dem Why stelle, warum brauche ich das eigentlich und dann also vielleicht so eine Top 10 von wirklich vielversprechenden Use Cases raussuche und mir dann eine Roadmap aufbaue. Und die Roadmap, die braucht Zeit, ne, dass ich dann halt über ein halbes Jahr oder über ein Jahr dann diese Top 10 Use Cases dann umsetze, da dann natürlich auch Geld investiere und danach eine Bewertung vornehme, okay, hat sich das jetzt für mich gelohnt oder nicht und in welche Richtung gehen wir? Das ist nicht von 0 auf 100 etwas, was mir sofort all meine Probleme löst, sondern ich muss mit dem Thema KI und Einführung von KI wachsen. Und das geht nur, wenn ich dann halt dann eine Identifikationsphase habe, wo ich mir meine Karten lege. Was sind eigentlich meine Prozesse? Habe ich meine eigenen Prozesse überhaupt verstanden? Sind die digital? Und wo können wir jetzt mit KI reingehen? Das ist eine Planung, die ich da brauche.
Du hast gerade, wenn man es nochmal in ein Wort runterbricht, auch wenn das im Management ungern gehört wird, das Wort, das ist Komplexität. Aber im Sinne von, wir müssen erstmal verstehen, wie Wertschöpfung überhaupt passiert. Also das ist total interessant, weil auch wenn ich mit Developern zum Beispiel spreche, Software-IT-Menschen und ähnliches, die sagen immer, Ulf, ich brauche erstmal als Grundlage eine Klarheit in dem Prozess, wie da eigentlich gearbeitet wird, wie diese Wertschöpfung entsteht und dann können wir auch anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das Ganze KI-mäßig dann beispielsweise abbilden. Aber die Schwierigkeit ist ja oft, und das würde mich da mal interessieren, Jan, aus deiner Perspektive, können wir Wertschöpfung überhaupt heutzutage wirklich noch abbilden? In einer Zeit, in der immer mehr Parameter sozusagen rein kommen, in der wir immer mehr Flexibilität brauchen, in der sich das Denken permanent wieder verändern muss. Kann es möglicherweise ein Denkfehler in unserem Konstrukt sein, dass wir einfach davor sitzen und sagen, ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, lieber Entwickler oder wie auch immer, wie meine Wertschöpfung genau aussieht, weil die sich so schnell verändern kann, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, so wie früher, auch nur ansatzweise 6 Monate in die Zukunft zu gucken und jetzt erwartest du von mir, dass ich in irgendeiner Form eine Grundlage lege, auf der womöglich die nächsten Jahre im Bereich KI-Entwicklung in unserem Unternehmen begründet sind. Ist das ein Denkfehler oder ist das womöglich eine Anforderung, die aber von den Firmen gar nicht umsetzbar ist?
Also ich glaube, so ein Standpunkt von wegen, ich verstehe meine eigenen Prozesse nicht oder nur zur Hälfte, der ist halt nicht wirklich akzeptabel. Also es kommt so ein bisschen natürlich auf die Granularität an und auf die Detaillierung, aber dass ich grundsätzlich weiß, wie meine Wertschöpfung
Da
funktioniert
bin ich
und wo
bei dir.
Bottlenecks sind, ne? Insbesondere dann Bottlenecks zu identifizieren, das ist Managementaufgabe und da gibt es kein Wenn und Aber und da hilft mir dann auch KI nur bedingt weiter. Die kann mir natürlich bei meiner Analyse helfen. Da fällt mir so ein kleines Beispiel ein. Zum Beispiel bei so Firmen, wenn die neue Mitarbeiter bekommen, die dann neue Impulse reinbringen, neue Ideen haben, wollen wir nicht mal das und das machen? Da stellt sich immer wieder die Frage, hatten wir die Idee eigentlich schon mal oder nicht? Wollen wir die Idee neu bewerten oder haben wir damals eigentlich schon Gründe gefunden, diese Idee nicht umzusetzen? Da kann zum Beispiel KI durchaus dann helfen. im Wissensmanagement, da schneller zu Antworten zu kommen. Also KI kann dabei durchaus helfen, dann Transparenz zu erlangen. Aber der Masterplan und auch dann letztlich dann die Verantwortung, die liegt beim Menschen, die liegt beim Management.
Sebastian, willst du was ergänzen dazu? Es sieht so aus, als ob du gerade Luft geholt hast.
Ja, genau. Sehr, sehr gerne. Also die aus meiner Sicht, genau, Jan, wie du sagst, die meisten Organisationen wissen schon, wie ihre Wertschöpfung funktioniert. Was wir derzeit erleben und gerade auch in Deutschland massiv erleben, gerade in den ingenieurwissenschaftlich geprägten Betrieben, im ingenieurwissenschaftlichen Mittelstand, ist einfach ein Wettbewerbsdruck, der eben kein Effizienzdruck ist, sondern der ein Innovationsdruck ist. Ja, und das ist was anderes. Das war in den 1960er bis 80er Jahren noch ganz anders gelagert. Da ging es darum, möglichst effizient große Stückzahlen zu produzieren, um den gesamten Weltmarkt zu bedienen. Daran ist die gesamte deutsche Wirtschaft wahnsinnig gewachsen, weil wir zufällig vor 150 Jahren mal eine Erfindung des Verbrennungsmotors hatten. Und er war zufällig in Deutschland und nicht in Polen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dadurch ist eine Wahnsinnswertschöpfung erwachsen in der Automobil- und sämtlichen angrenzenden ingenieurwissenschaftlichen Bereichen. Aber es ging eben 40, 50 Jahre lang seit des Zweiten Weltkrieges vor allem um Effizienzsteigerung. Ja, und Skalierung, Eroberung neuer Märkte, Wachstum, internationales Wachstum. Und das hat sich geändert. Jetzt erleben wir Innovationsdruck und haben andere aufgeholt, uns in Teilen sogar überholt. Und das ist jetzt so die Herausforderung. Und das ist natürlich dynamischer. Das ist auch ein Stück weit komplexer. Aber ich glaube, die Wertschöpfungslogiken, die bleiben bestehen, die müssen eben durch Innovation ergänzt werden. Also diese Innovationszyklen, die werden kürzer.
Was für mich dann sozusagen mit Hamburger Humor ein bisschen Sarkasmus, aber genau bedeutet, spitz in den Raum zu stellen, dann wissen die Firmen eben nicht, wie Wertschöpfung an vielen Stellen funktioniert. Und das
die
ist
neue,
zum Beispiel
die neue ganz genau. Wertschöpfung, das heißt, jetzt entsteht.
Genau, das heißt, das ist auch das, was ich zum Beispiel erlebe. Es fängt ja schon damit an, bei wie vielen Beratungsprojekten sitze ich selber drauf, wo ich sage, hey, was ist der Job to be done? Also was ist wirklich der unmittelbare Job, auf den ihr zu lösen habt und für die Erledigung ihr Geld bekommt? Das ist ja ein elementarer Bestandteil des Wertschöpfungsprozesses und gut 85% aller Unternehmen haben keine wirkliche Klarheit, was der Job to be done ist, wo für mich auch eine Beziehung zum Innovationsdruck entsteht, weil wenn mir das klar wäre und ich würde es massiv in den Mittelpunkt schieben, dann müsste ich ja eigentlich an vielen Stellen auch automatisch mehr in das Innovative reinkommen, oder wie siehst du das?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Themen. Ja? Also einmal müssen wir unterscheiden die jetzige Wertschöpfung und jedes Unternehmen, was jetzt profitabel ist, hat die jetzige Wertschöpfung und hat eine Passung zum Markt. Ja. Das ist aber keine Garantie dafür, dass das in der Zukunft so bleibt.
Wohl wahr.
Und dann berühren wir aber das Feld der zukünftigen Wertschöpfung. Und das ist eben das Thema Innovation. Und das erfordert unterschiedliche Denk- und Handlungslogiken, ob ich das Bestehende optimiere, ob ich meine Wertschöpfung optimiere oder effizienter gestalte. Und ich glaube, das wissen die allermeisten Organisationen, mit denen ich arbeite, wissen ganz genau, wie ich das mache. Das Thema, wie ich neue Wertschöpfung sozusagen kreiere, aus dem Nichts kreiere, entweder indem ich im Markt Chancen wahrnehme, die sonst keiner wahrnimmt, oder indem ich neue Chancen kreiere, die es gar nicht gibt, die es auch im Markt nicht gibt. Ja, das ist eben der Bereich, mit dem ich mich vorrangig beschäftige. Und hier setze ich eben an, mit Organisationen daran zu arbeiten. Und das erfordert eben oft einen Musterbruch, einen Bruch mit den Erfolgsmustern, die für den vielleicht erfolgreichen Status quo verantwortlich sind, aber eben sich nicht so einfach fortschreiben lassen in die Zukunft.
Und damit ist das eine wundervolle Einflugschneise in den letzten Part von unserem Gespräch, weil wir hatten vorhin auch schon gesprochen über Identitätsgefühl, Führungskräfte und Ähnliches, aber so sanfte Hinführung in das Rollenverständnis. Weil wenn wir jetzt mal von beiden Seiten draufschauen, also aus deiner Perspektive, Jan, und aus deiner Perspektive, Sebastian, wie sieht denn dann sozusagen die Rolle von Entscheidern, die dann eben auch Entscheidungen treffen, weil darüber hatten wir vorhin gesprochen, worum es ja eben auch geht, was KI eben nicht so gut kann. Wie sieht das Qualifikationsprofil aus? Welche Erfolgsfaktoren müssen künftig gegeben sein, damit wir in dieser zukünftigen Wertschöpfung wirklich auch noch gut Fuß fassen können? Weil wir gerade gesprochen haben, Sebastian, teil da gerne mal deine Gedanken zu.
Ja, ich würde das gerne durch einen Kontrast versuchen zu beantworten. Also wenn, sag ich mal, in der effizienzgetriebenen Welt, wie sie so in den 80er Jahren eigentlich geendet ist, also da hat reine Effizienz keine Wettbewerbsvorteile mehr geboten. Und wir sind jetzt in der Phase, die dynamischer ist, wo Innovationsdruck da ist. Dann geht es weniger darum, genau zu wissen, wie es geht. Es geht weniger um Planung, es geht mehr um Ausprobieren, es geht mehr darum, Dinge zu co-kreieren. Es geht weniger um Verregelung von Organisationen, sondern es geht mehr darum, Mitarbeitern die Chance zu geben, auch unternehmerisch zu denken, zu agieren. Einfach, es geht darum, Innovation entstehen zu lassen. Und das schaffe ich nicht, indem ich sie in enge Regelwerke presse, in enge Prozesse presse. Die waren gut, wenn es um Effizienzen geht, um die Standardisierung von Qualität, dann ist das alles sehr hilfreich, aber es ist nicht hilfreich, um auf neue Ideen zu kommen. Ja? Also es geht darum, Strukturen zurückzufahren, Unternehmen etwas lockerer auch zu führen, damit eben was entstehen kann. Ja? Und diese Verregelung, das ist auch was, was ich häufig noch beobachte in Organisationen, wo sehr viel geregelt ist. Und wenn alles verregelt ist, dann entsteht, da ist ja wenig Luft im System, ja, da entsteht wenig Neues, da entstehen wenig Verbindungen und deswegen ist das, glaube ich, die Führungsaufgabe für die Zukunft, die Unternehmen etwas, also nicht, ich rede hier nicht von laissez-faire, aber Strukturen so zu bauen, dass etwas entstehen kann, dass Neues entstehen kann.
Ja, und das finde ich halt insofern auch spannend, dass du das sagst, weil wir das beispielsweise auch im Bereich von Moderation sehen, ne, wie sich Moderation beispielsweise auch verändert oder eben wie sich Trainings verändern, weil du früher beispielsweise hast du halt eher noch die Situation gehabt zur Lösung von Problemen, sage ich jetzt mal ganz salopp, dass halt einer gesagt hat, hey, so und so funktioniert das Ganze. Mittlerweile haben wir eher eine atomisierte Denk- und Wissensstruktur in Unternehmen, das heißt, die einzelnen Menschen haben irgendwo Fragmente einer Lösung, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie sie haben für ein Problem, was sie manchmal noch nicht mal kennen und bewusst beurteilen können und deswegen geht eigentlich der Trend mehr und mehr hin, dass man Formate schafft, wirklich Menschen zusammenzuholen und dann in diesem Bewusstsein, dass jeder im Prinzip ein Lösungsträger ist, diese Fragmente rauszuarbeiten, um darauf letztendlich Lösungen zu haben auf Probleme, die wir im Zweifel noch gar nicht kennen. Das erinnert mich sehr stark daran, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, wir müssen auch dort über neue Kommunikationsräume sprechen. Wir müssen gucken, wie wir die Menschen sozusagen in die Verbindung mit reinbekommen. Ist natürlich ein sehr schöner Kontrast. Deswegen war ich ganz happy, als, ich glaube, Jan, du warst das vorhin, dass du gesagt hast, Mensch, wir planen eben gerne vor der Ausführung. Ne? Wir haben auch den Wunsch nach einem Beweis dann für die Wertschöpfung. Und dann hören wir auf der anderen Seite, hey, wenn du aber die Wertschöpfung der Zukunft haben willst, dann musst du eben Endregeln. Es braucht mehr Raum und Ähnliches. Wenn wir jetzt noch die ganze Technologie da drauf setzen und dann aber beispielsweise auch in der Robotik und ich will nochmal ganz gezielt auf den wirtschaftlichen Druck auch ausgehen, weil da reden wir ja teilweise über Millionen und Abermillionen Investments und der Gedanke ist ja im Zweifel immer schön, dass man sagt, hey, wir müssen entregeln, aber ich sehe viele CEOs vor mir in Anführungszeichen, die sagen, ja, wir müssen auch Geld verdienen, der Laden muss irgendwie weiterlaufen. Das heißt, wie erlebst du das in deiner Sicht, was kannst du zu Sebastian noch ergänzen und was glaubst du ist ein guter Weg, um diese Welten tatsächlich auch aus deiner Perspektive zusammenzuführen, damit das Ganze sich weiter nach vorne entwickelt, auch in Deutschland?
Hierzu möchte ich mal meine Perspektive als Hochschullehrer mal anbringen. Denn Thema Führung und Führungskraft, das muss schon, die Ausbildung hierzu, die muss eigentlich schon in der Hochschule passieren. Denn das, was wir gerade erleben, ist das Folgende. Ich bin an der Fakultät für Informatik und digitale Gesellschaft. Und im Moment zumindest haben Absolventen der Informatik Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Juniorige ohne Berufserfahrung. Weil diese Jobs halt dann durch einen Senior, durch einen bereits im Amte sich befindlichen Senior plus dann entsprechender KI, also Agenten, erledigt werden kann. Auf die Art und Weise können aber keine Führungskräfte heranwachsen. Wenn die Junioren keine Chance bekommen, in den Unternehmen zu wachsen, dann müssen sie zwangs läufig schon vorher gewachsen sein, auch weil es darum geht, halt KI anzuführen und anzuleiten. Ich muss halt bereits als Absolvent in der Lage sein, ein Arbeitsergebnis einer künstlichen Intelligenz, eines Agenten zu beurteilen und zu bewerten. Das wird von mir dann halt verlangt werden. Nicht mehr, dass ich selber mich dahinsetze und selber programmiere, sondern dass ich das Ergebnis eines Agenten beurteilen kann. Mhm. Und das ist eine völlig neue Qualifikation. Und deswegen muss das ganze Thema Ausbildung, hochschulische Ausbildung insbesondere, neu aufgesetzt werden. Das ist eine Diskussion, die wir aktuell an der Hochschule absolut haben. Die große Frage, sind wir überhaupt noch richtig aufgestellt für den Arbeitsmarkt der Zukunft? Mhm. Qualifizieren wir da richtig oder nicht? Und da geht es darum, halt menschliche, aber auch künstliche Intelligenz halt anzuleiten und zu führen.
Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich also das könnte eine eigene, eigenständige Podcast-Folge werden. Wir erleben das zum Beispiel auch bei uns momentan in der Beratung, gerade wenn das auch Richtung Dienstleister und Berater geht, wo man sagt, okay, bin ich eigentlich künftig noch derjenige, der wirklich dann die Leistung komplett erbringt, oder habe ich eben ein Team und muss lernen, wie ich meine Agenten, meine AI-Agenten auch anleite, damit die noch bessere Ergebnisse bringen. Das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Aspekte, was mich auch wieder in andere Rolle reinbringt, weil ja mein gesamtes Selbstverständnis wieder ein anderes wird. Also darüber alleine können wir wahrscheinlich noch 3 Stunden sprechen. Ja,
so, ich gucke aber besseres Ergebnis. Besser bedeutet, dass ich weiß, was gut ist.
Genau.
Und um zu wissen, was gut ist, muss ich erlebt haben, was gut ist.
Ja.
Und dazu gehört ja zum Beispiel bei der Informatik auch, selber programmiert zu haben, selber halt auch mal Tage beim Problem gebrütet zu haben. Diese Erfahrung, die muss sein.
Und ich glaube,
das ist etwas, was wir Menschen halt dann auch brauchen,
ja, und
für die Qualifikation.
Und ich glaube, das ist eine schöne Brücke zu Sebastian, weil ich erlebe, also jetzt mal mit ganz einfachem Beispiel, wenn man irgendwie in ChatGPT und Co. 3 Abfragen reingehämmert hat, dann ist man schon ungeduldig, wenn das Ergebnis 2 Sekunden beim 4. Mal wartet. Also das heißt, wir haben auch, finde ich, so ein Erleben in dem Faktor Zeit. Aber für Innovation auch die Räume zu öffnen, erfordert ja wiederum Zeit. Und ich glaube, dass, also wurde zumindest jetzt auch in den letzten Tagen in Münster sehr deutlich, dass auch gerade das ganze Thema Vibe Coding und ähnliches, da schon die Erwartungshaltung ist, da drücke ich einfach nur noch drauf und dann habe ich da meine Lösung. Und ich glaube, wir müssen auch wieder einen anderen Bezug zum Thema Zeit haben und Räume finden, in denen wir eben auch Zeit zurückgeben können, weil ansonsten kann ja genau die Entdeckung des Guten gar nicht stattfinden, weil gut braucht nun mal einfach Zeit. Das war von Weinflaschen schon angefangen, salopp gesagt. Eine gute Pulle Wein ist einfach nicht sofort fertig. Die muss auch ein bisschen liegen, wenn man es mal spielerisch umschreiben möchte. Mit Blick auf die Zeit, wir sind fast bei 1 Stunde angekommen, es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir haben ganz viele Aspekte gesprochen. Ich habe versucht, so 3, 4 große Themenstränge aufzumachen. Was ist KI? Welche Herausforderungen gibt es? Rollenverständnis? Wie könnte man es anfangen umzusetzen? Bis hin zu dem Punkt, was brauchen wir jetzt konkret in Unternehmen? Wir sind natürlich heute überhaupt nicht fertig. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber was ist so aus eurer Sicht so eine letzte finale Kernbotschaft, die ihr noch mitgeben möchtet zum Ende unseres heutigen Gespräches? Ich fange bei dir gerne, Sebastian, an.
Ja, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Die Qualität der KI-Nutzung beginnt mit der Qualität der Frage.
Sehr schön. Und das schließt fast den Loop zu einem anderen Podcast, als Dieter Lange neulich sagte, auf welche Frage bist du eigentlich die Antwort? Mit dieser Frage sollte es losgehen. Vielen Dank. Jan, was ist deine abschließende Kernbotschaft?
Meine Kernbotschaft ist vielleicht ein Appell an wirklich jedes Mitglied unserer Gesellschaft, sich zu fragen und sich dafür zu interessieren, was ist KI? Sind das wirklich nur die Sprachmodelle oder ist das nicht viel, viel mehr? Weil das ist Grundvoraussetzung dafür, dann halt auch bewerten zu können, einschätzen zu können und für sich eine Entscheidung zu treffen, wofür ich mich dann entscheide, was ich zulassen will in meinem persönlichen Bereich und in meinem Arbeitsbereich oder halt auch nicht. Denn am Ende ist die Verantwortung beim Menschen. Und dazu muss ich mündig sein und wissen, was KI ist und wo der Haken ist und wo die Möglichkeiten sind.
Super, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und was ist eigentlich KI? Ist ja auch schon eine Frage. Insofern ist das, was Sebastian gesagt hat, auch gerade schon wieder aufgegriffen. Und vielleicht nehmt ihr euch das heute mal zu Herzen und überlegt mal, was ist eigentlich KI für mich? Wie kann ich aber auch als Unternehmer womöglich Räume entstehen, in denen Innovation entregelt mit auf den Weg gebracht werden können? Wie kann das Ganze funktionieren? Ich empfehle euch auf jeden Fall auch sowohl Jan Neuhöfer als auch Sebastian Vetter auf den sozialen Medien zu folgen und gerne auch diese Folge zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr beide da wart und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder, vielleicht dann am Big Bang 2026 in Berlin, Jan oder Sebastian, ihr beide irgendwo anders. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.